Ja, guten Morgen hier nochmal und ins Online-Meeting und auch nach Adelberg. Ich habe das Vorrecht, heute wieder euch Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Und man sagt das so schnell als Floskel, aber ich hoffe, ihr sitzt hier wirklich auch mit dem Anspruch jetzt, von Gott etwas zu hören. Harald hatte gerade gebetet, dass wirklich, dass der Herr auch mich jetzt gebraucht, um zu sprechen. Und einfach nur mal jetzt losgelöst von der Predigt, nur mal den Gedanken weitergeben, erwartet ihr das auch, dass wirklich Gott dir heute Morgen etwas zu sagen hat? Und das, ob die Predigt jetzt mitreißend ist oder nicht, möchte ich einfach nur diesen Gedanken mal weitergeben. Erwarten wir wirklich Gottes Reden aus seinem Wort. Und um nicht nur darüber zu reden, möchte ich gleich auch beginnen, Gottes Wort vorzulesen. Den Text, den wir heute betrachten werden, wieder das Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17 dieses Mal. Also, schlagt auf, Markus 2, 13 bis 17. Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Dieser Abschnitt, wir haben ja letztes Mal auch, also als ich dran war, den vorherigen Abschnitt betrachtet. Und falls ihr es noch wisst, dort gab es ja schon mal, und zwar den ersten Konflikt mit den Pharisäern, beziehungsweise da noch werden nur die Schriftgelehrten genannt, den ersten Konflikt aus einer Reihe von Konflikten. Dort ging es um das Thema, dass er einem Mann Sündenvergebung aussprach. Und nun folgen weitere Konflikte. Und während es im ersten Konflikt mehr darum ging, ja, wer denn der Herr Jesus wirklich ist und auch was sein Amt und seine Aufgabe ist, wird es nun in den nächsten drei, in diesem und den nächsten zwei Abschnitten darum gehen, ist immer so der Grundkonflikt ist, was bedeutet es, heilig zu leben? Was bedeutet wahre Heiligkeit? Und darüber steht der Konflikt, sind wir bereit, uns von Christus belehren zu lassen oder sträuben wir uns dagegen, also beziehungsweise die Schriftgelehrten und Pharisäer damals, oder sträuben sie sich dagegen und erwarten von ihm, sich ihnen zu fügen. Und wie wir wissen, sträuben sie sich eben dagegen, sich ihm zu fügen, sich von ihm belehren zu lassen, sondern wollen viel lieber ihn belehren. Wir sind hoffentlich nicht so, wir wollen uns hoffentlich von Gottes Wort belehren lassen, unser Denken verändern und so auch heute in diesem Abschnitt. In diesem Abschnitt geht es, könnte man grundlegend sagen, um das Thema, wie sollte man mit unheiligen Sündern umgehen. Den Pharisäern war es sehr wichtig und für sie war es eine hohe Tugend, sich von allen, die nicht von ganzem Herzen nach Gottes Gesetz lebten, sich fernzuhalten, sie nicht zu berühren, nicht mit ihnen zu essen. Und wir sehen aber heute in unserem Abschnitt, dass Jesus eine ganz andere Einstellung zu diesem Thema hat. Ich habe diese Predigt mir überschrieben mit, Jesus liebt die Sünder. Und eingeteilt in die Punkte, Jesus liebt die Sünder, deshalb will er, dass sie zu ihm kommen. Deshalb will er bei ihnen sein und deshalb will er sie heilen. Das ist der Fahrplan durch die heutige Botschaft. Jesus liebt die Sünder. Wenn wir nun anfangen, den Text an und für sich zu betrachten, in Vers 13, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Ja, das war ja der ganz gewöhnliche Alltag von Jesus. Er war oft auch am See zum Lehren. Warum? Wahrscheinlich, weil dort auch einfach viele zusammenkommen konnten. Dort waren die Leute und er wollte zu dem allgemeinen Volk sprechen. Und wir sehen auch, wo Jesus auftaucht, dort ist auch gleich eine große Menschenmenge. Die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Wir hatten schon darüber gesprochen, das war sein Hauptdienst, seine Hauptaufgabe, Lehre. Den Menschen die Wahrheit verkünden, weil nur die Wahrheit sie frei machen kann. Auch uns heute. Jesus lehrte. Und nun, als er vielleicht gerade mit einer Predigt fertig war, er ist unterwegs, wahrscheinlich ist wieder eine Menge mit ihm unterwegs, das heißt immer, viele folgten ihm. Und als er vorüberging, ja, er war unterwegs, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Ja, Zollstätten oder Zollhaus, wie es an anderen Stellen, in anderen Übersetzungen heißt, das gab es mehrfach in Kapernaum. Jesus war ja damals in Kapernaum. Denn Kapernaum war einerseits eine Grenzstadt zwischen dem Gebiet von Herodes Antipas und Philippus. Zwei unter Rom eingesetzte Herrscher über eben ein gewisses Gebiet. Und an Grenzübergängen wurde Zoll erhoben für Waren, die überführt wurden. Und da Kapernaum auch noch eine Stadt war, in der viel Fischfang betrieben wurde, gab es da auch noch viel zu verzollen. Da lohnte sich so ein Zollhaus. Und an diesem Zollhaus saß eben einer von vielen Zöllnern. In diesem Fall ein gewisser Levi, Sohn des Alpheus genannt. Ein Zöllner. Wer die Evangelien schon das ein oder andere Mal oder auch nur ein bisschen gelesen hat, dem ist der Begriff Zöllner gut bekannt. Und dem ist auch bekannt, dass Zöllner in der Bibel nicht gerade gut wegkommen. Zumindest in der damaligen Gesellschaft. Und das hatte auch wirklich seine Gründe und ich möchte die ein bisschen erläutern. Ja, Zöllner, was ist damit gemeint? Es gab damals in Rom ein ganz bestimmtes Zollsystem, wie Zölle erhoben wurde. Einerseits gab es die normalen Steuern, die wurden einfach von Regierungsvertretern eingetrieben. Auf der anderen Seite gab es die Zölle, eben Grenzzölle, Wegzölle. Und die wurden nicht von direkten Regierungsvertretern eingetrieben, sondern diese Zolleinnahmen wurden verpachtet. Das bedeutet, ein wohlhabender Mann hatte die Möglichkeit, mit der Regierung einen Vertrag zu machen, dass er ihm jährlich eine gewisse feste Summe zahlt und dafür hat er das Recht, in seinem Gebiet Zoll einzunehmen und darf diese Zölle auch behalten. Hat er weniger Zoll eingenommen, das ist sein Problem, hat er mehr Zoll eingenommen, wanderte der Überschuss direkt in seine Tasche. Und schon dieses System war verantwortlich dafür, dass Zöllner gleichbedeutend war mit Korruption. Ja? Es gab zwar gewisse vage Vorgaben, nach welchen Kriterien Zölle eingenommen werden mussten, aber die waren wirklich sehr vage und wurden auch nicht immer eingehalten. Die Bevölkerung war also den Zöllnern eigentlich schutzlos ausgeliefert. Matthew Henry schreibt noch in seinem Kommentar, dass im ganzen Römischen Reich es so gängig für Zöllner war zu betrügen, dass wenn einer ehrlich war, es so sehr herausstach, dass auf einem Grabstein die Inschrift gefunden wurde, hier liegt ein ehrlicher Zöllner. Weil das war nicht normal, das musste man dazu sagen, wenn so einer wirklich ehrlich war. Zöllner waren im ganzen Römischen Reich korrupte und so eben auch in Israel. Und in Israel kam ja noch etwas dazu, denn diese Zöllner, zum einen, es gab zwei Gruppen von Zöllner. Es gab einerseits die großen Pächter, die ja am Endeffekt ja die eben der Regierung, mit der Regierung diesen Vertrag hatten. Und dann gab es ihre Laufburschen, die eben an der Zollstätte saßen und das Geld eintrieben. Und wahrscheinlich war Levi so einer. Wir werden aber sehen, der hat trotzdem auch genug Geld damit gescheffelt. Sie waren Betrüger und zum anderen waren sie auch noch Verräter in den Augen der Juden, weil es waren in der Regel Einheimische, die diese Arbeit taten. Und sie machten also einen Vertrag mit der Besatzungsmacht, um ihre eigenen Volksgenossen zu hintergehen und auszubeuten. Und damit waren sie sehr verpönt und, ja, verpönt ist zu wenig gesagt. Sie waren allgemein, also grundsätzlich aus der Synagogengemeinschaft ausgestoßen. Und dann in anderen jüdischen Schriften steht zum Beispiel, Zöllner galten als, Zitat, notorische Lügner, die deshalb als Richter und Zeugen untauglich waren. Also die wurden vor Gericht gar nicht erst zugelassen, in keiner Form. Und ihr Geld wurde als Almosen, also als Geld für die Armen, nicht angenommen, weil es als Raub betrachtet wurde. Zöllner in Israel hatten einen sehr, sehr schlechten Stand. Und wenn wir das vor Augen haben, verstehen wir möglicherweise ein kleines bisschen davon, wie, was für ein Skandal es war, als Jesus am Zollhaus vorbeiging und auf einmal zu diesem Zöllner sagt, folge mir nach. Und wir hatten es schon bei der Berufung von Petrus und Johannes und ihren Brüdern. Dieser Ausdruck, folge mir nach, das heißt nicht einfach nur, hey, komm mal mit, sondern das war ein gängiger Ausdruck für, sei mein Jünger. Ja? Solches sagten Rabbis zu anderen Leuten und beriefen sie damit, ihr Jünger zu sein. Das heißt, ihr Schüler, der mit ihnen war, der ja die Zeit mit ihm verbrachte, um von ihm zu lernen und einmal auch ein Lehrer zu werden. Und wahrscheinlich geschah es in ganz Israel noch nie, dass ein Rabbi einen Zöllner als Sünder berief. Ja, nicht mal wenn er selber kam, hätte er ihn wahrscheinlich gar nicht haben wollen. Mit einem solchen Menschen wollte niemand etwas zu tun haben. Und wir können auch deshalb den Skandal dahinter nicht so sehr verstehen, weil unsere Gesellschaft anders tickt als die damalige. Wir sind für Toleranz und Annahme, aber damals war das nicht so. Dort war es eine Tugend, solche Menschen abzulehnen, ihnen die Hand zu verweigern, sie nicht anzugucken und die Straßenseite zu wechseln, wenn sie dir entgegenkamen. Es war eine Tugend, sie zu verabscheuen, besonders unter den besonders Religiösen. Und umso mehr war es, ja, man kann es nicht anders nennen, als ein Skandal, was Jesus hier tut. Die Menschen waren schockiert, als Jesus zu diesem Mann auf einmal sagt, hey, sei mein Nachfolger. Ja. Man könnte es vergleichen, wenn man heute, wenn er an einem Neonazi mit dickem Hakenkreuz auf der Glatze gesagt hätte, sei mein Nachfolger. Aber wie gesagt, auch das würde nicht genügen, um die große Abscheu der damaligen Zeit gegenüber die Zöllner zu veranschaulichen. Es war ein Skandal. Und dieser Skandal fragt natürlich ganz laut, warum? Warum tust du das? Jesus, fragten sich die Menschen. Warum tat er das? Und er tat das nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst. Mit dieser Aktion machte Jesus für alle Zeiten deutlich, dass er wirklich echte schlimme Sünder zu seinen Nachfolgern machen will. Und diese Botschaft gilt bis heute. Jesus ruft, die schlimmsten der Sünder, folge mir nach. Die unterste Schublade, die allerverachtetsten, die wirklich viel auf dem Kerbholz haben, zu denen sagt er, folge mir nach. Nun ist die Aussage, dass Jesus für Sünder gestorben ist und dass Sünder bei ihm Vergebung bekommen, jedem Christen bestimmt und hoffentlich keine neue Aussage. Und doch macht sich immer wieder in vielen Köpfen der Gedanke breit, nein, vielleicht bin ich doch zu schlimm, um zu Jesus kommen zu können. Vielleicht bin ich doch ein zu großer Sünder. Und die Tatsache, dass gegen alles Predigen dieser Gedanke noch in irgendeinem Kopf Fuß fassen kann, liegt oder kann eigentlich nur darin liegen, dass die Bedeutung und der Gedanke von Gnade unserem Wesen zu sehr widerstrebt. Es ist gerade auch diese Berufung und dass Jesus bereit ist, die schlimmsten Sünder umsonst zu seinen Nachfolgern zu machen, zeigt, dass die Errettung wirklich ein reines Geschenk ist, das zu 0% von dem verdient wird, der es bekommt. Zu 0. Du kannst nie unwürdiger werden, die Errettung zu empfangen als jetzt. Aber du wirst es auch nie schaffen, würdiger zu werden als jetzt. Deshalb, wer sich für zu unwürdig hält, die Gnade Gottes zu empfangen, ja, der kann sich diesen Gedanken aus dem Kopf schlagen, weil es eben speziell für die Unwürdigen ist, für die größten und verruchtesten Sünder. Jesus beruft echte Sünder mit echten schlimmen Sünden. Und genauso, was auch interessant ist, Jesus beruft Levi direkt am Zollhaus, als er noch dort sitzt und sündigt, als er vielleicht gerade jemandem die dreifache Menge an Zoll abgenommen hat, die er eigentlich hätte sollen. Am Zollhaus beruft Jesus Levi. Und auch das zeigt uns, er ruft auch heute noch und zu allen Zeiten die Menschen direkt in dem sündigen Zustand, in dem sie sind. Direkt dort. Auch der Gedanke, ich muss erst noch mit einigen Sünden brechen, mein Leben in den Griff bekommen, ist völlig dem Evangelium völlig abwegig, zuwider, widerstrebt ihm. Jesus beruft Sünder direkt in der Sünde. Und kein Mensch wird es schaffen, sein Leben so weit in den Griff zu bekommen. Es ist eigentlich nur ein weiterer Versuch, ein bisschen Würdigkeit an sich zu finden. Aber die gibt es nicht. Kein Mensch kann sich würdiger für das Evangelium machen. Darum ist jeder noch so schlimme Sünder in genau dem Zustand, in dem sündigen Zustand, in dem er ist, aufgefordert, zu Jesus umzukehren. Und selbst wenn er den Gedanken hat, ich schaffe das nicht, ich komme nicht raus, ich bin zu tief verstrickt, nein, Jesus ruft direkt in der Sünde und aus den tiefsten Sündennöten will er, dass du zu ihm kommst, wenn du noch darin steckst. Und doch muss da natürlich auch noch angefügt werden, Jesus beruft vom Zollhaus weg. Er sagt nicht, nenne dich von nun an gläubig, aber bleib ruhig weiter ein betrügerischer Zöllner. Das soll das auch nicht bedeuten. Er beruft vom Zollhaus weg. Ja, er beruft die schlimmsten Sünder, er beruft sie, während sie noch mitten in der Sünde stecken, aber seinem Ruf zu folgen bedeutet, das Zollhaus zu verlassen. Und ja, er hat auch Geduld mit denen, die damit sich schwer tun, die lange brauchen. Wir denken an einen Nikodemus, der lange noch unter den Pharisäern blieb, bis er sich endlich zu Jesus bekannte. Aber wer in der Sünde bleiben will, der kann Jesus nicht nachfolgen. Und natürlich sei auch gesagt, es freut den Herrn am meisten, wenn wir reagieren wie Levi hier, dass auf den Ruf, folge mir nach, dass auch wir aufstehen und folgen. Nicht lange überlegen, sondern bereit sind, ihm gleich zu glauben und zu folgen. Und noch eine weitere Sache können wir sehen, rein an dieser Berufung dieses Levis. Und zwar finden wir diese Wahrheit darin, wenn wir uns fragen, wer war denn dieser Levi? Levi, dieser Mann wird uns so nicht mehr genannt in der Bibel. Also der Name schon, aber nicht dieser Mann. Aber es gibt diese Geschichte in Markus, Matthäus und Lukas. In Markus und Lukas ist von Levi die Rede, aber in Matthäus wird diese Person Matthäus genannt. Und alle drei, Matthäus, Markus und Lukas, wenn sie dann später ja, die 12 Jünger aufzählen, zählen einen Matthäus mit auf, auch Markus. Und wir können damit mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser berufene Levi der Matthäus ist, der einer der 12 Jünger wurde, der von Jesus ausgesandt wurde zu predigen und der sogar zu einem Mitautor der Heiligen Schrift wurde. Jesus konnte aus einem verdammten und verfluchten Zöllner einen Autor der Heiligen Schrift machen, durch den der Heilige Geist direkt das Wort Gottes weitergeben konnte. Und auch das ist uns eine Ermutigung. Jesus kann auch aus dem, der in tiefster Sünde steckt, das mächtigste Werkzeug machen, wenn er nur bereit ist, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Jesus liebt die Sünder und deshalb will er, dass sie ihm nachfolgen. Wenn wir nun weiterlesen, also das war diese Berufungsgeschichte, dann genügt es Jesus noch nicht, diesen einen Zöllner zu berufen, sondern wir lesen, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Nicht nur einen beruft er in seine Gefolgschaft, nun sitzt er mit einer ganzen Gruppe von Zöllnern und Sündern zusammen und isst. Und deshalb habe ich diesen zweiten Punkt überschrieben mit: Jesus liebt die Sünder, deshalb will er bei ihnen sein. In Markus ist das vielleicht ein bisschen kryptisch, man kann es eigentlich schon erschließen, aber in der Parallelstelle in Lukas ist das ein wenig deutlicher, deshalb lese ich kurz aus Lukas 5, ab Vers 29. Lukas 5, ab Vers 29. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Hier erfahren wir noch ein paar Dinge. Also, Levi machte dieses große Festmahl zu Ehren von Jesus. Jesus war quasi der Ehrengast. Und wir können schon auch mit annehmen, dass zwei große Ziele dieses Festes waren. Einerseits, ja, zu feiern, dass er jetzt ein Jünger Jesu geworden ist. Und zweitens, sich auch zu verabschieden von seinem alten Leben. Und drittens auch, seine alten Zöllnerkumpanen zu Jesus zu führen. Damit sehen wir auch, dass Levi uns hier schon ein Vorbild ist, kurz nach seiner Berufung, in evangelistischem Eifer. Und ich denke, man sieht das öfter, dass oft habe ich auch schon öfter von anderen bestätigt gehört, dass oft die größten Sünder die sind, die nahe den größten Eifer für den Herrn haben. Ein Mann hat mal in einer Predigt gesagt, er wünscht sich deshalb mal so einen richtigen Sünder zum Herrn zu führen, damit er auch wirklich damit einen eifrigen Nachfolger bei sich hat. Er lädt gleich seine ganzen Zöllnerkumpanen ein, und zwar in sein Haus. Ja, das zeigt uns auch, dass er wirklich reich war durch seine Machenschaften. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und das beschreibt uns ein wenig, was Markus meint, wenn er von Zöllnern und Sündern spricht. Es sind eben solche, die es mit Zöllnern halten. Solche, die auch ausgestoßen sind. Die auf andere Weise sich der Sünde hingegeben haben. Matthäus 21, 31 spricht Jesus von, oder nennt Jesus eine oder stellvertretend für Sünder die Huren und Zöllner. Also auch das Prostitutionsgewerbe war hier möglicherweise mit am Tisch. Und ja, die Bibel benutzt dieses Wort, deshalb darf ich das auch benutzen. Ja, und hier jetzt zu sitzen, das setzte dem Ganzen noch mehr die Krone auf. Nicht nur berief er einen Zöllner raus aus seinen Machenschaften, sondern er sitzt jetzt hier mit einer ganzen Gruppe von den schlimmsten Sündern, mit denen kein religiöser Jude etwas auch nur zu tun haben wollte und niemals mit ihm gegessen hätte, denn das war ein zu großes Zeichen von Gemeinschaft für sie. Sie wollten nichts mit ihnen gemein haben. Sie wollten ja nicht verunreinigt werden durch sie. Nun steht hier, es waren viele, ich bin wieder in Markus 2, dort heißt es, dass viele von ihnen ihm nachfolgten, Jesus. Und das zeigt natürlich, dass sie wirklich Interesse an Jesus hatten. Aber es können natürlich auch, oder es werden bestimmt auch viele schaulustige Nachfolger gewesen sein, wie es viele damals gab. Und nun lesen wir in Vers 16, ja eben, dass die Pharisäer nun diese allgemeine Entrüstung zum Ausdruck bringen. Sie fragen die Jünger, vielleicht, ja, man kann sich auch fragen, warum die Jünger, möglicherweise entweder, weil sie noch nicht Jesus ganz so arg konfrontieren wollten, vielleicht aber auch, weil Jesus drin saß und sie da niemals reingegangen wären, um ihn das zu fragen. Sie fragen seine Jünger, warum isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Ja, und diese Frage wollen wir uns auch stellen. Warum? Warum macht er das? Das war ja natürlich auch nicht das Klientel, ich sag mal so, Jesus hatte auch nicht viel übrig für Betrügereien und Prostitution und all diese Dinge, die diese Menschen trieben. Was trieb Jesus in diese Gesellschaft? Wir sehen natürlich, dass Jesus eine ganz andere Einstellung hatte als die Pharisäer. Ich hatte schon gesagt, die Pharisäer sahen es als Ausdruck der Heiligkeit, sich von allen abzusondern und alle zu verachten, die nicht von Herzen Gott nachfolgen wollten. Und Jesus sah das anders. Er liebte die Sünde. Nicht in dem Sinne, dass er die Sünde liebte, dass er es toll fand, was sie taten. Aber er liebte sie als Menschen und wollte sie zur Umkehr führen. Und er wollte diese Liebe ihnen nicht nur predigen, mit Abstand, 1,5 Meter Abstand, sondern er wollte zu ihnen gehen. Er wollte ihnen diese Liebe Gottes zu ihnen auch zeigen. Diese Zöllner und Sünder, die hatten es in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie erlebt. Also sie hatten es definitiv nie erlebt, dass ein Rabbi, das was Jesus ja galt, mit ihnen aß. Wahrscheinlich hat ihnen auch noch nie einer die Hand gegeben. Und wahrscheinlich gucken sie auch immer weg, wenn sie ihnen begegnen. Und auf einmal ist da einer, der im Namen Gottes kommt und setzt sich hin und isst mit ihnen. Und bringt damit zum Ausdruck, Gott liebt auch euch. Gott will auch euch. Trotz dem, was ihr bisher verbrochen habt. Die Tür zur Umkehr ist offen. Er wollte ihnen diese Liebe und Wertschätzung zeigen. Und darum ging er zu ihnen. Natürlich auch, um ihnen zu verkündigen. Und jetzt fordert das uns heraus. Wo ist unser Herz? Wo ist unsere Einstellung? Treibt es dich zu den Sündern? Treibt es dich zu ihnen? Oder gibt es auch Bevölkerungsgruppen, von denen du Abstand halten möchtest? Die du vielleicht sogar für zu sündig und zu verkommen hältst? Ja, denen brauche ich gar kein Traktat anbieten. Ich meine, hier war ein Zöllner und er war nicht nur interessiert, er stand sofort auf und ging mit. Hier war ein vorbereitetes Herz, das noch voll in Sünde steckte. Was ist deine Einstellung zu den Sündern? Zieht es dich hin zu den Ungläubigen, um ihnen irgendwie ein Zeugnis sein zu können, in Wort oder Tat? Das war die Einstellung von Jesus. Darin zeigte sich seine Liebe zu den Sündern, dass er hinging. Und nicht nur hinging, um ihnen zu predigen, sondern auch hinging, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Wirklich sich ihnen zu öffnen. Aber an dieser Stelle muss auch eine andere Lehre der Schrift angesprochen werden, denn ein bisschen kann man die Frage der Pharisäer ja verstehen. Ja? Manch einer würde auch heute, wenn er jetzt vielleicht mich irgendwo im Clubhaus einer Motorradgang mit am Tisch sitzen sehen würde, auch fragen, was macht der da? Oder ja, in der Disco, was macht der da? Ja, das sind Sünder, aber was macht der da? Und es heißt auch in Psalm 1, Vers 1, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also hier wird klar gesagt, wohl dem, ja, der eben erstens nicht sich raten lässt von den Gottlosen. Also hier ist eine Steigerung. Erst lässt man sich raten, belehren von den Gottlosen, dann tritt man auf ihnen ihren Weg, dann macht man es genauso wie sie und dann sitzt man mitten unter ihnen als einer von ihnen. Wie ist das, diese Warnung in Einklang zu bringen mit dem, was Jesus hier tut? Nun eben dadurch, Jesus saß nicht als einer von ihnen dort. Jesus war nicht unter ihnen und es wurde fröhlich von Betrügereien und sonstigen Sünden geredet, laut geprahlt, sich vielleicht noch betrunken und sonst irgendwie gesündigt. Hier war Jesus der Ehrengast. Und es waren viele, die ihm nachfolgen, die ihn hören wollten. Ja? Wir lesen in anderen Stellen, dass Jesus ein weit stärkeres Empfinden für Sünde hatte als die Pharisäer. Ja, noch viel, viel tiefere Sünden. Und doch wollte er zu ihnen. Aber auch wir müssen uns eben fragen, wenn wir zu den Sündern gehen, sind wir dort, ja, mit welchem Anliegen sind wir dort und wie sind wir dort? Und besonders Jugendliche sind hier oft gefährdet, weil sie eher auch aus falschen Motiven in gottlose Gesellschaft hingezogen werden. Und da drei Fragen, die man sich stellen kann. Besteht die Gefahr, dass ich dort zur Sünde verführt werde? Drücke ich durch meine Anwesenheit aus, dass Sünden, die dort geschehen, okay sind? Und habe ich das Anliegen auf dem Herzen, ein Zeuge für Jesus zu sein? Das sollte man sich fragen, bevor man in sündige Gesellschaft geht. Man könnte sich auch fragen, das frage ich mich oft, kann ich dort wirklich als quasi der Christ sein? Bin ich dort, auch wenn ich nicht immer als Verkündiger dort bin, aber bin ich dort als ein Zeuge Jesu, der als Nachfolger Jesu bekannt ist? Oder bin ich eben dort und mache mich eins mit den Sündern? Es ist eben dieser alte Zwiespalt, was in diesem Bild gut ausgedrückt wird, von einem Boot. Ein Boot muss ins Wasser, aber das Wasser darf nicht ins Boot. Und so muss der Gläubige in die Welt, aber die Welt darf nicht in ihn eindringen. Es wird eigentlich meistens als Bild für die Gemeinde genommen. Wir müssen uns natürlich fürchten vor der Sünde und uns vor ihr hüten. Und doch sollte auch unsere Liebe zu den Sündern uns zu ihnen hintreiben, um ihnen diese Liebe auch zu zeigen und ein Zeugnis zu sein. Ja, die Pharisäer fanden das nicht so toll, hatte ich schon gesagt. Sie stellen ihn in Frage, erstmal seinen Jüngern gegenüber. Aber Jesus hört das selbst, lesen wir in Vers 17, als Jesus es hörte. Und darum antwortet er auch gleich selbst. Er lässt nicht seine Jünger in dieser Situation alleine stehen, ihren Herrn zu rechtfertigen, sondern er tritt selbst nach vorn und antwortet erstmal mit wahrscheinlich einem damals gängigen Sprichwort: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, und das ist in sich natürlich logisch. Ein Arzt, der sich von Kranken absondert, ist zu nichts zu gebrauchen. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und damit drückt Jesus mit diesen wenigen kurzen Worten, drückt Jesus viel aus. In den Augen der Pharisäer war Sünde, äußerliche sichtbare Sünde, einfach etwas, was verachtet gehört, die Person. In Jesu Augen war Sünde auch wie eine Krankheit, die Heilung braucht. Jesus bezeichnet hiermit Sünde als eine Krankheit. Und sie kann uns auch eben als Symbol dafür dienen. Eine Krankheit befällt uns. Und wenn es eine schlimme Krankheit ist, dann werden wir sie nicht mehr los, ohne Medizin. Dann fängt sie an, uns zu beeinträchtigen, uns zu schwächen. Und wenn das eine ganz schlimme Krankheit ist, dann wird sie uns umbringen. Und so ist es mit der Sünde. Sie hat uns befallen von Geburt an. Wir bekommen sie nicht los. Sie macht uns untauglich für Gott, unfähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben, und wird uns letztendlich umbringen. Für alle Ewigkeit. Das ist Sünde. Und in diesem Sinne ist es eben eine Krankheit. Aber das bedeutet nicht, dass in Jesu Augen der Sünder nicht mehr schuldig war. Und hier müssen wir jetzt eben diese Unterscheidung machen, denn sonst wird es gefährlich. Wie schon gesagt, Jesus hatte ein stärkeres Empfinden für Sünde als die Pharisäer. In Matthäus 5, 27 bis 29 lesen wir: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus hatte sehr wohl die Ansicht, dass ein Sünder es verdient hat, zur Hölle zu fahren. Aber nicht nur einer, der Ehebruch begeht, sondern einer, der nur daran denkt. Und wenn wir uns von allen absondern, die schon mal unzüchtige Gedanken hatte, dann sind wir schnell einsam. Sehr einsam. Denn wir sind alle Sünder. Und wie gesagt, die Gefahr ist, heutzutage wird auch oft Sünde als Krankheit deklariert. Aber damit versucht man, der Person die Schuld zu nehmen. Ein Alkoholiker ist kein Alkoholiker mehr, sondern alkoholkrank. Er verdient rein Mitleid und vielleicht Medikamente oder sonst etwas. Ein Kind ist nicht ungehorsam, sondern hyperaktiv. Und so weiter. Und so gibt es viele Wege, wie eben dem Menschen versucht wird, die Schuld von den Schultern zu nehmen, indem er eben als krank bezeichnet wird. Und das tut Jesus nicht. Sondern Jesus tut etwas, das wirklich wunderbar und göttlich ist. Jesus sieht den Sünder mit all seiner Schuld mehr als ich und du sehen und nimmt ihm auch nicht diese Schuldigkeit, aber kann doch Mitleid damit haben. Er hat Mitleid mit schuldigen Sündern, mit Sündern, die selbst schuld sind an ihrem Zustand und sieht doch die Verlorenheit und die Not, in die die Person sich selbst durch ihre Schuld und ihre Blindheit damit bringt. Und diese Gedanken, diese liebevollen Gedanken des Erlösers uns gegenüber, hat ein gewisser John Owen in einem Buch mal versucht zum Ausdruck zu bringen. Und mich hat das damals bewegt, deshalb möchte ich es einfach vorlesen. Also er überlegt sich, was wohl die Gedanken des Herrn gewesen sein können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das damit gut trifft. Er schreibt: Du armes Geschöpf, wie furchtbar ist deine Lage? Wie verunstaltet bist du jetzt? Was ist aus der Schönheit, was aus der Herrlichkeit des Bildes Gottes geworden, in dem du erschaffen wurdest? Siehe, wie du jetzt die grässliche Gestalt und das Bild Satans angenommen hast. Dabei ist dein gegenwärtiges Leid, die Rückkehr deines Leibes zu Staub und Finsternis, nicht vergleichbar mit dem, was folgen wird. Ewige Verzweiflung liegt vor dir. Doch nun schau auf zu mir, und dir wird ein Licht aufgehen, voll unendlicher Weisheit, Liebe und Gnade, für dich. Darum verstecke dich nicht länger vor mir. Ich will an deine Stelle treten. Ich will deine Schuld tragen und die Strafe erleiden, die dich für ewig in die grauenhaften Tiefen der Hölle stoßen würde. Ich will bezahlen für das, was ich niemals genommen habe. Ich will für dich zum Fluch gemacht werden, auf dass du ewig selig werdest. So sieht Christus auf Sünde. Und eben darum ist er der Arzt geworden. Er hat ein Heilmittel quasi entwickelt. Er starb für unsere Schuld am Kreuz. Für die Schuld, die unsere vielen Sünden, an denen wir wirklich Schuld haben, für die wir uns wirklich zu schämen haben. Er starb dafür, um uns frei zu machen davon und um uns erstens die ewige Last der Hölle zu nehmen, die wir verdient hätten, und uns andererseits auch jetzt schon die Möglichkeit zu geben, der Sünde zu entkommen. Er hatte Mitleid mit uns in unserer Schuld und Sünde. Und auch wenn du das noch nicht angenommen hast, dann hat er jetzt dieses Mitleid mit dir und wünscht sich, wie schon gesagt, dass du in deinem Zustand zu ihm kommst. Und allein durch den Glauben daran, dass er das getan hat, wird auch heute noch jedem ewige Vergebung zuteil. Nur durch den Glauben daran. Aber wenn du das glaubst, dann führ dir das vor Augen und frage dich, denkst auch du so über die Sünder? Kannst du echtes Mitleid mit den Sündern haben? Und ich sage das, weil dieser Gedankengang wichtig ist, um den Geboten der Schrift nachzukommen, dass wir auch die Feinde lieben sollen. Und die, die eigentlich nichts Liebenswürdiges in unseren Augen an sich haben. Kannst du dieses Erbarmen mit der Not des Sünders haben? Oder kannst du auch nur sagen, wie die Welt, entweder du bist krank und dann bemitleide ich dich, oder du bist schuldig und dann verurteile ich dich. Oder kannst du sagen, ja, du bist schuldig und nein, die Sünde ist nicht in Ordnung und dennoch liebe ich dich mit deiner Sünde und habe Erbarmen mit dir und will dir helfen, aus dieser Schuld und diesem sündigen Muster herauszukommen. Ich will dich zu Christus führen und ich will dir beistehen, auf deinem Weg diese Sünde zu überwinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet es, Sünder zu lieben. Auch ich und du, wir können vielleicht nicht der Arzt sein, weil wir die Medizin nicht haben, aber wir können der Arzthelfer sein, der den Patienten zum Arzt Jesus Christus führen kann und ihm seine Medizin verabreichen kann. Sei auch du ein Arzthelfer des großen Arztes Jesus Christus. Er antwortet aber auch noch mit einer zweiten Sache, und das ist ein anderer Aspekt, der wichtig ist. Erst dieses Sprichwort mit Arzt und Kranken und dann, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu bußen. Und natürlich ist das einerseits die Erklärung, diese Illustration, aber er bringt damit noch mehr zum Ausdruck, und zwar ist dieser Satz dann auch eine Spitze gegen die Pharisäer. Wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu bußen. Er sagt ihnen ja, ihr sagt, ich bin falsch hier bei den Sündern. Nein, ich bin genau richtig, bei euch bin ich falsch. Für euch bin ich gar nicht gekommen. Ihr haltet euch für gerecht, mit euch habe ich gar nichts zu tun. Ich bin ein Arzt und ich muss zu den Kranken, zu den Sündern. Es ist ein Angriff letztlich auf das Selbstbild der Pharisäer. Er sagt, für euch bin ich nicht gekommen. Aber nicht, weil sie gerecht waren, sondern weil sie sich für gerecht hielten. Und das trägt auch heute eine wichtige Lehre in sich. Ein Kranker, der seine Krankheit leugnet, ist einfach nicht behandelbar. Der nicht bereit ist, etwas gegen seine Krankheit anzunehmen. Und so war es mit den Pharisäern. Denn gerade, dass sie keine Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern wollten, zeigt ja, dass sie sich für besser hielten und dass sie sich für gerecht hielten. Es zeigt, dass sie nicht bereit waren, zu Christus als ihrem Arzt zu kommen. Aber interessanterweise und paradoxerweise machten sie sich dadurch noch mehr schuldig als die Zöllner in ihren Betrügereien, weil sie eine Überheblichkeit und einen Stolz an den Tag legten, der Gott noch mehr verachtete, als 10% zu viel Zoll zu nehmen. Stolz ist eine sehr stark verurteilte Sünde in der Bibel. Noch mehr als solches. Und deshalb sind sie genauso verdammt wie die Zöllner und ist auch heute noch der tugendhafte Bürger genauso verdammt wie der Neonazi mit dem Hakenkreuz auf der Glatze. Genauso. Weil er Gott genauso nicht achtet, verunehrt und sich überhebt. Das sahen sie nicht und darum kamen sie nicht zu Jesus als zu ihrem Arzt. Und die Frage ist, was ist heute? In Sprüche 26,12 heißt es, siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Und auch das trifft auf diese Sache. Wer sich selbst für weise und gut genug hält, für den ist mehr weniger Hoffnung als für einen Toren. Faktoren. So für einen, der sich für selbstgerecht hält, ist weniger Hoffnung als für einen schlimmen Sünder, der seine Sünde einsieht. Jesus liebt die Sünder. Das lernen wir aus diesem Abschnitt. Das lehrt uns, dass Sünder wirklich zu Jesus kommen können und sollen, trotz aller Sünde. Und es lehrt uns, selbst die Sünder zu leben, indem wir zu ihnen gehen und Mitleid mit ihnen haben und danach streben, ihnen zu helfen. Amen.